Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliehen vorbei, wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen. Es bleibe dabei, die Gedanken sind frei.
Herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause zu einer neuen Folge von Kein Wort ohne meinen Anwalt mit meinem kongenialen Co-Moderator und Partner Andreas Milch. Und ihr seht, wir haben heute wieder zwei tolle Gäste bei uns. Und heute geht es um das Thema Palantir. Vielen ist das ein Begriff aus Herr der Ringe, aber heute geht es nicht um Herr der Ringe, Frodo oder ähnliche Gestalten, sondern es geht um eine sehr mächtige KI-Software, aber dazu werden uns unsere beiden Gäste heute mehr erklären können. Und zwar sind das einmal Professor Dennis Kenji Kipka, den kennt ihr schon von einer der vorherigen Folgen, und es ist einmal Michael Kolain. Herzlich willkommen, ihr beiden.
Danke für die Einladung.
Hallihallo.
Hallo, vielleicht für unsere Zuschauer, die ich noch nicht kenne, Dennis, würdest du dich mal kurz selbst vorstellen?
Dennis Kipka, Research Director am Cyber Intelligence Institute in Frankfurt und Professor für IT-Sicherheitsrecht. Und wie es irgendwie der Titel meiner Denomination schon sagt, mache ich alles, was irgendwie mit Cybersicherheit, Recht, digitale Resilienz zusammenhängt. Habe ursprünglich mal nur mit deutschen Sachverhalten begonnen und bin jetzt auch im Bereich internationale Fragen unterwegs. Und dazu gehört natürlich auch so eine bürgerrechtliche Fragestellung, die unter anderem den Datenschutz von uns allen betrifft.
Ja, du bist auch ein gern gesehener Gast im Fernsehen. Letztens noch durchgeschaltet, ich glaube bei der Tagesschau war es, da habe ich dich gesehen als Fachmann. Ja, Michael, herzlich willkommen, vielen Dank, dass du auch dir Zeit genommen hast für uns. Wir danken dir dafür, das kostbarste Gut von uns allen Zeit. Vielen Dank dafür. Wärst du auch so lieb, dich mal vorzustellen, unseren Zuhörern?
Ja, sehr gern. Also ich habe Jura studiert, habe dann längere Zeit in der Forschung am Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung in Speyer, in einem wohl der ersten Forschungsbereiche zu öffentlich-rechtlichen Fragen der Digitalisierung gearbeitet, den dann koordiniert. Dann bin ich als Fraktionsreferent unter der Ampelregierung an der Gesetzgebung beteiligt gewesen, habe dort dann 3 Jahre eben im Parlament gearbeitet und bin seit Anfang des Jahres in verschiedenen Funktionen unterwegs, unter anderem eben auch Senior Fellow am Cyber Intelligence Institute.
Ja, sehr schön. Dann haben wir die beiden richtigen Gesprächspartner heute zu unserem spannenden Thema. Ja, Tore, möchtest du gleich einsteigen?
Sehr gerne. Also, ich habe es ja eben schon mal angerissen. Heute geht es um Palantir, eine sehr mächtige KI-Software, die den Weg aus den USA von den beiden Gründern in die weite Welt gefunden hat. Aber ihr, Dennis und Michael, ihr könnt uns doch ein bisschen mehr dazu erklären, was Palantir genau ist, warum das Ganze vielleicht auch so ein bisschen gefährlich ist und was das Ganze mit uns hier in Deutschland gerade zu tun hat.
Ja, sehr gerne. Also soll ich mal den Einstieg so ein bisschen machen? Also ich weiß nicht, wie bewandert alle Zuhörerinnen und Zuhörer in dem Bereich sind, aber vielleicht ein, zwei Sätzchen zu Palantir. Also das muss man sich so ein bisschen wie so eine Art Rastersuchmaschine vorstellen. Ja, also diese sehr, sehr große Datenmengen aus unterschiedlichen Quellen eben mittels KI, maschinellem Lärm, automatisiert miteinander verknüpft und visualisiert. Und das Ziel ist eigentlich, was man sich zumindest davon erhofft, dass für ermittlungstaktische Zusammenhänge eben Muster erkannt werden, die ansonsten verloren gingen. Der Punkt ist, worum man, glaube ich, auch sehr, sehr viel aktuell debattiert, ist, also die Software greift zwar selbst nicht auf die Daten direkt zu, sondern nutzt aber sogenannte Datensilos, die eben durch die Kunden dieser Software, unter anderem deutsche Sicherheitsbehörden, dann zur Verfügung gestellt werden. Und das können eben ganz unterschiedliche Datenquellen, je nach Anwendungszusammenhang sein. Also Polizeiakten, Datenbanken, Informationen zu Zeugen oder Opfern von Straftaten bis hin eben auch zu Unbeteiligten. Oder Telekommunikationsdaten und Geldwäschedaten. Und was man sich auch perspektivisch so ein bisschen vorstellt, ist, dass hier Datenauswertung immer größer gezogen wird. Das heißt also, dass man eben auch eine Gesetzesänderung schafft und zukünftig beispielsweise auch Daten aus Social Media, also aus Facebook, Instagram, YouTube oder eben anderen Kanälen dann mit solchen automatisierten Tools ausgewertet werden kann.
Also eine Datenkrake, die da zu befürchten ist. So kann man es vielleicht auch zusammenfassen. Ne?
Das ist die einfache Zusammenfassung.
Ja, die sehr einfache. Aber du hast ja schon gesagt, ich will nur mal kurz einsteigen, weil ich war am 10. Juni hier in Gießen, an der Uni Gießen, auf so einer Podiumsdiskussion, da ging es um Palantir. Da wurde eine Begrifflichkeit genannt, die hast du auch gerade schon ungefähr angesprochen. Palantir wäre eine Vorhersagesoftware, also die quasi auch vorhersagen würde, ist eine Person kriminell, ja, oder kriminelle Tendenzen. ist sie auffällig. Es wurde da ein Beispiel genutzt, vielleicht kannst du dazu was sagen, ein Beispiel genutzt von Kameras am Bahnhof, die erkennen könnten anhand des Bewegungsprofils der Person, ob diese auffällig ist. Wenn ja, würde die markiert werden oder nicht. Ist dir dazu was bekannt, zur Funktionsweise dieser Software hinsichtlich der Vorhersagefunktion?
Also ich meine, dieses Thema Kameras an Bahnhöfen, das ist ja irgendwie uralt. Also ich glaube, da reden wir, Michael, das weißt du wahrscheinlich besser als ich, aber bestimmt seit 15, 20 Jahren oder sowas drüber. Und ich glaube, man muss da ganz einfach unterscheiden, welchen Zweck soll das Ganze verfolgen. Also geht es um Strafverfolgung an der Stelle. Also ist eine Straftat begangen worden, soll ein Täter identifiziert werden? Oder geht es um Kriminalprävention? Also hat man irgendwie einen potenziellen Störer, Gefährder und will den an der Stelle ausfindig machen? Und das geht mir in dieser ganzen Debatte zurzeit noch viel zu sehr unter. Also es wird alles im Wesentlichen über einen Kamm geschoren, aber die verfassungsrechtlichen Voraussetzungen, und wir sprechen ja über intensive Grundrechtseingriffe, die sind an der Stelle ganz anders. Und soweit ich die aktuelle Debatte verstehe, erhofft man sich in erster Linie eben, gerade weil man diese unentdeckten Zusammenhänge hat, vor allen Dingen eben jetzt auch schnellere Ermittlungen, eine bessere Entscheidungsfindung irgendwie, aber auch diesen Predictive Policing Ansatz, ja, die Vorsage kriminellen Verhaltens irgendwie in bestimmten Situationen, wie du ja schon gesagt hast, Zeiträumen oder vielleicht sogar Stadtteilen. Und man muss da ehrlich sagen, aus kriminalsoziologischer Sicht ist Predictive Policing tatsächlich auch hoch umstritten, also wie effektiv das Ganze jetzt an der Stelle auch sein kann. Aber ich glaube, da kann Michael Kulein sicherlich noch mehr zu sagen, als ich das kann.
Ich glaube, das Beispiel, Andreas, das du nennst, ist das Testfeld in Mannheim. Dort gibt es so eine KI mit biometrischer Analyse. Ich glaube nicht, dass es erstmal direkt etwas ist, was nur Palantir kann. Also dort wird es unter anderen Vorzeichen erprobt. Und das sind dann so Fälle, dort steht ein Koffer, eine Person entfernt sich von dem Koffer, ist das eine gefährliche Situation? Oder eine Analyse davon, wie entstehen zum Beispiel Drogenübergaben, ne? Also welche bestimmten Verhaltensweisen kann man daran festmachen? Oder was ist das jetzt ein normaler Streit oder ist es eine Schlägerei? Also es sind solche Versuche, die quasi an den Bemustern, die Bewegungen auf den Kameras zeigen, dann eben ausschlagen. Aber Palantir ist im Grunde ja auch ein Kristallationspunkt für eine ganz große Debatte dafür, was dürfen eigentlich unsere Polizeibehörden mit neuer Technologie machen, was sind die Vorgaben der Verfassung dafür und wie müssen diese Software aussehen. Und die Debatte, wie wir oft erleben, ist genau umgekehrt. Also wir überlegen uns nicht, was brauchen wir, wie wird das, was muss dann technisch, wie muss es genau technisch so ausgestaltet sein, dass es auch zur IT-Infrastruktur der Polizeibehörden passt. Dann es auszuschreiben, dann Rechtsgrundlagen zu bauen, die eben alle Daten und grundrechtlichen Probleme mit adressieren. Dennis hat es schon angesprochen, zum Beispiel, was ist jetzt von Opfern von Straftaten, dürfen die ohne weiteres mit in solche Programme Daten über die eingepflegt werden? Und ganz viele Folgefragen. Ist es ein Richtervorbehalt? Ne, wir kennen all diese Fragen aus den Grundrechtsvorlesungen. Welche Sicherungsmaßnahmen muss es geben? Und stattdessen ist es aber eher so, und ich habe das selbst erlebt, man kriegt dann so einen Marketing-Pitch von der Firma, die sagt, guck mal, das könnt ihr alles damit machen. Ja, also ja, wenn wir angenommen, wir nehmen jetzt alle Daten, die das BKA hat, also alle Bundesländer, die Informationssysteme der Landespolizeien wären miteinander verbunden, musst du dazu sagen, das ist momentan noch gar nicht richtig der Fall, sondern die Daten sind einfach unstrukturiert bei der Polizei. Und eigentlich ist das Entscheidende dann bei Palantir, bei der Software, dass die quasi unstrukturierte Daten lesen und die Zusammenhänge herstellen kann. Das ist aber auch nur ein Ausdruck dessen, dass die deutsche Polizeibehörden in ihrer IT-Ausstattung halt über 20 Jahre eigentlich gepennt haben und ihre Daten nicht strukturiert haben, die Schnittstellen nicht definiert haben und diese Zusammenarbeit irgendwie mit eigenen Lösungen nicht hinbekommen und jetzt sagen, okay, jetzt machen wir den fünften Schritt quasi, weil wir die ersten vier verpennt haben und führen jetzt eine Analysesoftware ein, von denen wir weder wissen, wie der Quellcode aussieht, wir wissen weder genau, was mit den Daten im Einzelnen passiert. Wir wissen eigentlich auch nicht, ob unsere verfassungsrechtlichen Anforderungen darauf passen und wir eigentlich, wenn man ehrlich ist, scheren uns nur so ein bisschen darum, ob das so gebaut ist, wie unsere Verfassung es erstellt. Und eigentlich will man diese Software kaufen, weil sie eben so viele Versprechen hat. Also wenn man sich die Dokus zu Palantir anschaut, Alex Karp, der CEO, kokettiert damit, dass Osama Bin Laden wahrscheinlich mit dieser Software vielleicht geschnappt werden konnte. Andere Anschläge sagen, die haben wir verhindert, weil es diese Software gab. Und er sagt eben auch ganz viele Menschen, wir können euch eigentlich alles liefern, von den Terroristen finden, bis sie zu töten. Und überall ist wahrscheinlich Palantir-Technologie mit drin. Und das und diese Nähe auch, die dadurch zu amerikanischen, zum Pentagon, zu den Nachrichtendiensten entsteht, das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Warum lassen wir uns quasi jetzt von so einem Marketing-Pitch so vor uns hertreiben, statt zu überlegen, was brauchen eigentlich unsere Polizeibehörden? Ist dann alles nicht ganz so fancy, wenn man auf der Ebene darüber spricht, aber so läuft die Debatte. Und wenn man sich auch anschaut, wo Alex Karp alles sitzt im Aufsichtsrat, der ist relativ gut vertreten auch. Also der ist von über BASF, Springer, in verschiedenen Aufsichtsräten auch drin, spricht perfekt Deutsch übrigens. Eine gute HR-Dokumentation, hat sogar bei der Frankfurter Schule im Umfeld von Habermas promoviert, was eigentlich wiederum ganz interessant ist.
Nee, du hast es ja gerade angesprochen gehabt. Ich meine, das verstehe ich ja und das werden ja wahrscheinlich auch alle Zuhörer, zumindest die meisten, verstehen, dass die Notwendigkeit der Polizei besteht, die Datensysteme zusammenzuführen. Verstehe ich, würde ich auch unterschreiben, dass die Notwendigkeit besteht. Aber warum nur Palantir? Gibt es da keinen Mitbewerber, keine Software, die diese Grundfunktion der Zusammenführung der Daten und Auswertung von Daten nicht auch erfüllen kann? Braucht man unbedingt Palantir dafür? Gibt es da keine Mitbewerber auf EU-Ebene, die das genauso gut könnten, dass man sich nicht so abhängig macht von dieser, sag ich mal, amerikanischen Technologie?
Ja, ich muss dazu sagen, dass natürlich die Details von solchen Vergabeverfahren nicht öffentlich bekannt sind. Das heißt, wir wissen nicht genau, welche Anbieter da zum Beispiel sich auch beworben haben, wie genau diese Vergabeverfahren abgelaufen sind. Das sind teilweise gar keine offenen Vergabeverfahren, auch in den Bundesländern, sondern die sind quasi über einen Rahmenvertrag, so haben wir es jetzt in Baden-Württemberg gesehen, den Bayern hat geschlossen hat, den ist wiederum Baden-Württemberg zu beigetreten und man kann sich fragen, was waren denn eigentlich, was haben die genau geprüft? Das wäre eine Frage, die man quasi durch parlamentarische Aufklärung dem stärker nachgehen müsste und öffentliche Aufklärung einfach zu schauen, ja, was genau habt ihr noch geprüft? Und es gibt Anbieter, über die immer in der öffentlichen Debatte gesprochen wird. Also in Baden-Württemberg wurde es als Einigung auch präsentiert zwischen Grünen und der CDU, dass man zum Beispiel mit der Schwarzgruppe und mit Airbus gucken will, eine eigene Lösung zu bauen. Und andere Anbieter haben sich auch selbst ins Spiel gebracht. Die Innenminister sagen wieder, es ist alternativlos. Es gibt eigentlich nur Palantir. Es bleibt ein Stück weit eine Spekulation, weil wir jetzt auch als öffentliche Experten diese Einblicke nicht haben. Und man muss auch dazu sagen, wir mit Palantir arbeiten, sind strengstens zur Vertraulichkeit verpflichtet. Es gibt eine einzige Person, die ein Interview gibt, der dieser Dokumentation im HR, der wiederum, weil er über seinen NDA damals verhandelt hat, irgendwie reden kann. Also der hat irgendwie so eine, mit dem haben sie es irgendwie verpennt, eine Vertraulichkeitsverpflichtung zu machen. Alle anderen, auch in der Polizei, werden dazu einfach keine Informationen geben. Deswegen ist es auch aus der Öffentlichkeit heraus schwer zu widerlegen oder zu verifizieren, ob das quasi die einzige Alternative ist, die funktioniert. Sie hat auf jeden Fall viel Einsatz in Nachrichtendiensten und in spannenden Lagen weltweit. Sie ist auf jeden Fall erprobt. Aber im Grunde ist es, und das hat Dennis eben auch schon angesprochen, eine Möglichkeit, alle Daten aus allen Silos, die man hat, ohne Differenzierung, ohne Lese- und Schreibrecht in einen Topf zu werfen und die dann miteinander auf eine Art und Weise zu verbinden, die eine Rasterfahndung gleicht. Also ein sehr, sehr weitgehender Grundrechtseingriff ohne entsprechende demokratische Kontrollmöglichkeiten. Deswegen müsste man eigentlich, liegt da der Ball bei der Politik, denjenigen, die es einführen wollen, die müssten sagen, was haben sie denn eigentlich alles geprüft? Aber man hört eben oft aus den Innenministerien nur, gab keine Alternative, Palantir war das Einzige. Ich würde es allerdings bezweifeln, dass das so ist. Denn es kann mir nicht vorstellen, ich bin kein technischer Experte, dass das so eine Mammutaufgabe ist, die keine andere Firma hinbekommt.
Also sondern vor allen Dingen
andere Gründe geben.
Genau, und das, ich finde das völlig berechtigt. Und ich meine, wir reden über digitale Souveränität. Wir reden über Cloud Computing, wo wir gerade als hier ja auch eine Studie zu schreiben. Wir reden darüber, welche Daten sind wo sicher, wann sind Unternehmen vertrauenswürdig und wann nicht. Das ist die eine Seite der Medaille. Und andererseits sagen wir, naja, also es können Millionen Daten von deutschen Bürgerinnen und Bürgern durch eine Software ausgewertet werden, die eben nicht aus der Europäischen Union stammt, im Zweifelsfall nicht europäischen Datenschutzstandards genügt, aber letzten Endes als alternativlos dargestellt wird, wie Michael auch das auch formuliert hat. Und wenn wir über digitale Souveränität sprechen, ist es ja auch nicht so, dass wir im Sicherheitsbereich keine Möglichkeiten hätten, in Deutschland Softwareentwicklung für Datenanalyse-Tool, Data-Mining-Tools, KI-gestützt hin oder her zu betreiben. Also wir haben eine zentrale zentrale Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich, die CITES, die in München sitzt, die einzig und allein die Aufgabe hat, Sicherheitsbehörden in Deutschland, das meint eben Behörden wie das Bundeskriminalamt, meint aber auch Nachrichtendienstbehörden bis hin zu Strafverfolgungsbehörden dabei zu unterstützen, entsprechende Tools in technischer Hinsicht zu bereitzustellen. Das ist wirklich eine Einrichtung, wo eben technische Experten an solchen Tools arbeiten und eben auch dafür Sorge tragen, dass wenn entsprechende Grundrechtseingriffe erfolgen, solche Tools dann auch in der Lage sind, die technisch-organisatorischen Maßnahmen umzusetzen, um ein Mindestmaß eben an Datensicherheit im Sinn des Grundrechtsschutzes auch gewährleisten zu können. Und da stellt sich eben ganz einfach auch die Frage, warum man nicht auf solche Einrichtungen, die ja vorhanden sind, auch bei dieser ganzen Debatte zurückgreift.
Ja, es ist schon ein bisschen irrwitzig, weil ich erinnere mich noch an unsere Folge, die wir über die Trump-Regierung gemacht haben, Dennis. Da hatten wir ja genau das angesprochen, was du gerade gesagt hast, dass wir es ja eigentlich vermeiden wollen, dass Software aus dem Ausland, jetzt in dem Fall die USA, Daten europäischer Bürger quasi über US-amerikanische Server zieht und wir nicht wissen, was damit im Endeffekt geschieht oder passieren kann. Ein anderer großer Punkt, den ich jetzt mal als Vermutung äußere, warum das Ganze so als alternativlos von den Innenministerien angesehen ist, ist, ich persönlich denke, hinter dem ganzen Thema Strafverfolgung und KI in der Strafverfolgung ist wahrscheinlich enormer Druck. Und so einem Innenminister, der möchte sich wahrscheinlich nicht großartig mit dieser Materie befassen. Das müsste er, würden wir eine eigene Software hier in Europa entwickeln. Da kommt wahrscheinlich so eine Software wie Palantir sehr gelegen, die man quasi einfach mal schnell installieren kann und es dann so verkauft, als wäre es alternativlos, ohne jetzt wahrscheinlich komplett geprüft zu haben, wie ihr beide es ja schon angesprochen habt, ob das Ganze wirklich so unseren Standards und Anforderungen entspricht. Ein weiterer Punkt ist ja auch, und es ist ja erst kürzlich geschehen, in Bayern läuft ja aktuell eine Verfassungsbeschwerde gegen den Einsatz von Palantir. Manchmal werdet ihr auch den Begriff Gotham hören. Das ist quasi letzten Endes die Polizeisoftware hinter Palantir. Könnt ihr beiden uns da denn nochmal den Hintergrund hinter dieser Verfassungsbeschwerde detailliert erläutern?
Ja, soll ich?
Ja, gerne, Michael.
Genau, also nach deutschem Verfassungsrecht ist es so, Grundrechtseingriffe brauchen eine Rechtsgrundlage. Die Rechtsgrundlage muss bestimmt genug sein, um diesen verhältnismäßig sein, um diesen Angriff zu rechtfertigen. Und hier haben wir es damit zu tun, dass die Landespolizeien, die diese Gesetzgebungskompetenz haben, teilweise keine Rechtsgrundlage eingeführt haben, weil sie sagen, das ist ja eine allgemeine Datenanalyse, oder eine eigene Rechtsgrundlage eingeführt haben. Und diese Rechtsgrundlage wird jetzt von dem Verfassungsgericht überprüft, von Personen, die betroffen sind, mit verschiedenen Argumenten, also von Klassikern vielleicht, ne? Wie kann man jetzt zum Beispiel ausschließen, dass von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten da Daten eingehen, die eigentlich unter das Mandatsgeheimnis fallen. Es geht aber auch klassischen Quellenschutz von Journalistinnen und Journalisten und auch einfach unbetroffene Personen, die, ne, man ist Zeuge eines Autounfalls, man ist vielleicht Opfer einer Straftat und dann kommt man auf einmal, weil da irgendwas passiert ist in diesem Fall und ein Zusammenhang hergestellt wird durch diesen Algorithmus, auf einmal in, sage ich mal, eine Verdachtsermittlung für Terrorismus. Also das ist so der Worst Case, einfach weil man irgendwelche Zusammenhänge innerhalb dieses proprietären Quellcodes oder dieser KI entstehen und dann am Ende ist man da auf einmal im Visier. Und das ist das, was passiert. Vielleicht zu dem ersten Punkt, den du meintest, ist auch diese Befürchtung, dass Daten einfach abfließen in die USA. Also es gibt da verschiedene Line of Defense, die immer wieder vorgetragen werden, mit denen man sich aber, glaube ich, auch im Einzelnen beschäftigen muss. Also es wird immer wieder gesagt, dass die Software läuft nur on-premise. Also sie läuft nicht quasi mit Anbindung an die Server von Palantir. Sie laufen nur auf den Systemen der Polizei. Okay. Das ist auf jeden Fall eine Sicherungsmaßnahme vor zu großem Datenaufgriff, Abfluss. Aber es wäre natürlich auch Wahnsinn, wenn wir uns überlegen würden, irgendwie das BKA und der Bundesverfassungsschutz würden quasi Datentransfers in die USA haben. Also das wäre, also das passiert offenbar nicht. Wir wissen nicht genau, wie das mit den Updates passiert. Also wie werden diese Systeme geupdatet? Ist das ein Fernzugriff über das Internet, bei dem auch ein Rückfluss stattfindet? Was aber definitiv sicher ist aus den Dokumentationen und den Anfragen auch im Bayerischen Landtag, ist, da sitzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Palantir mit in den Behörden und betreiben diese Systeme. In der HR-Doku ist es so, da ist dann zwei Büros, wo die Polizistinnen und Polizisten arbeiten, und nebenan sagen sie, ach, da sind immer die Palantirs, die sitzen dann hier, die kommen allerdings immer erst montags aus der ganzen Welt angeflogen und sitzen dann hier und sind meistens die Woche da und dann fliegen sie wieder weg und dann kommen teilweise andere Leute. Das heißt, die Frage ist eigentlich, ne, ist eigentlich über diese Service-Mitarbeiter der Datenabfluss, und es gibt natürlich ganz verschiedene andere Möglichkeiten, wie es passieren könnte. Und genau da ist es dann wichtig, im Detail hinzuschauen, zu gucken, welche Maßnahme verhindert eigentlich was, und ist es etwas, was quasi auf die Bedenken und die Kritik reagiert. Und ich würde sagen, wenn da halt Leute sitzen, die Zugriff auf das System haben, ist das quasi ein mögliches Datenabflussszenario, auch wenn es quasi nur auf den Rechenzentren läuft. Und ein weiterer Punkt ist immer zu sagen, ja, es sind ja nur die Daten, die die Polizei eh schon hat, ne? Also es sind ja jetzt quasi keine zusätzlichen Daten. Aber auch das ist schwer nachzuweisen, wenn man halt diese Software nicht genau kennt. Also man weiß nicht genau, ob Palantir quasi auch noch aus anderen so vortrainiert ist, dass sie zum Beispiel irgendwelche Social-Media-Daten oder was sind die Trainingsdaten? Sind die aus den USA? Passen die empirisch überhaupt auf Deutschland? Also es sind zahlreiche Fragen, die sich da ergeben, die alle ungeklärt sind.
Und wie du schon sagtest, man weiß nicht, wie diese Software funktioniert. Ich bin ja Strafverteidiger ich weiß, dass es Fälle gab in der Vergangenheit, wo diese Software schon eingesetzt worden ist. Hessen Data, weiß ja jeder, ist ja auch ein Produkt von Palantir. Aber bei der Podiumsdiskussion, die ich vorhin schon angesprochen habe, an der Uni Gießen, kam noch was Interessantes zum Vorschein. Und zwar hat er plötzlich, also ein hoher Vertreter der Polizei, ich möchte den Namen jetzt nicht nennen, hat gesagt, ziemlich unverfroren, dass man auch bei den Kryptoverfahren Palantir eingesetzt hätte, sonst wäre man dieser Datenmenge gar nicht Herr geworden. Ja, was ich damit sagen will, ja, ist, man weiß ja gar nicht, wann diese Software eingesetzt worden ist. Ja, es gibt ja für Strafverteidiger keine Nachprüfbarkeit, wann wurde diese Software eingesetzt. Ja, und das finde ich so schockierend daran. Auch für die Zukunft müsste es Regelungen geben, wie mit solchen digitalen Beweisen umgegangen wird. Ja, eine Verpflichtung auch der Softwarehersteller und auch der Polizei, dass offengelegt wird, dass hier diese Daten mit Palantir geschöpft geworden oder ausgewertet worden sind, etc. Und daran fehlt es ja komplett. Und auch in der Politik und der ganzen Debatte finde ich nirgendwo Ansätze, die in diese Richtung gehen. Es sei denn, ihr belehrt mich eines Besseren, aber ich habe selber nichts gehört.
Also da stimme ich dir definitiv zu, und das ist nicht der Fall. Also wir bedienen uns umfassend digitaler Ermittlungsinstrumente, was ja auch nahe liegt, weil immer mehr digitale Daten erhoben werden. Das soziale Leben spielt sich immer mehr im digitalen Raum ab. Aber wir haben eben keine konkreten Anforderungen oder jetzt auch Hinweise, Verwaltungsvorschriften oder gar gesetzliche Grundlagen, die sich mit dem Thema Datenintegrität, Datenauthentizität von digitalen Ermittlungsdaten befassen. Also das beste Beispiel sind für mich diese ganzen EncroChat-Geschichten. Da wurden ja entsprechende Verfahren jetzt auch teilweise wegen Unzulässigkeit abgewiesen. Aber eigentlich hat man den Kern der Debatte noch nicht richtig durchdrungen, weil zum einen hat sich ja die Frage gestellt, wo kamen die Daten eigentlich her? Auf welchem technischen Wege wurden eben auch diese Systeme kompromittiert, die dann letzten Endes auch eine Umgehung dieser verschlüsselten Kommunikation ermöglicht haben? Und zum anderen, wer hat diese Daten zwischendurch denn eigentlich verarbeitet und bearbeitet? Also am Ende ist es ja so gewesen, dass bei der Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt am Main ja diese Excel-Dateien irgendwie aufgeschlagen sind, und ich habe selber Einsicht in solche Dokumente genommen, und da ist es tatsächlich auch so gewesen, dass eben manche Nachrichten schon angekommen sind, bevor sie denn abgeschickt wurden, und das ist ein erhebliches Problem, weil überall, auch im Bereich der Cybersicherheit, verlangt man IT-Forensik. Das ist mittlerweile eigentlich der gängige Standard, obwohl es um die Aufklärung von Kapitalverbrechen geht. Denn nur dazu dürfen solche Ermittlungsinstrumente ja normalerweise auch eingesetzt werden, schraubt man die Anforderungen dann einfach viel, viel niedriger. Und ich glaube, das ist anhand der Ausführungen jetzt auch schon sehr deutlich geworden. Es geht nicht nur irgendwie um die Frage, ja, also wer ist denn jetzt der Inhaber der Firma oder ist es jetzt ein US-amerikanisches Unternehmen oder nicht? Das ist auch ein entscheidender Aspekt für den Datenschutz. Aber diese mangelnde Transparenz, das heißt die genaue Funktionsweise der Algorithmen von Palantir, die ja ein Geschäftsgeheimnis sind. Das ist eben undurchsichtig, und das macht es eben auch extrem schwierig nachzuvollziehen, wie Entscheidungen getroffen werden, wie Verdachtsmomente generiert werden, und eine wirklich demokratische Kontrolle und eine effektive gerichtliche Überprüfung der Datenverarbeitung ist dadurch, wie ich finde, extrem eingeschränkt. Das hat eben auch das Bundesverfassungsgericht ja in der Vergangenheit kritisiert, das Mangel Transparenz von Datenanalysesystemen. Und gerade bei einem Unternehmen, was eben auch des Öfteren schon der Kritik gewesen ist, ist das, glaube ich, ein ganz großes Problem. Und wenn wir sagen, dass die gesetzlichen Grundlagen für den Einsatz solcher Software unzureichend sind und es eben an wirksamen Kontrollen fehlt, um Missbrauch zu verhindern und die Einhaltung verfassungsrechtlicher Vorgaben zu gewährleisten, dann müssen wir eben dafür Sorge tragen, dass diese verfassungsrechtlichen Vorgaben irgendwo eingehalten werden. Und ich glaube, in so einer Position kann sich durchaus auch der deutsche Staat befinden, wenn er sagt, wir wollen solch ein Tool einsetzen, das bestimmte technische Anforderungen an den Nachweis, an den Umgang mit Daten, an die Erhebung von Daten offen zu legen sind. Und das kommt in der gegenwärtigen Debatte viel, viel zu kurz. Und vielleicht den letzten Punkt nochmal kurz angesprochen, dieses Thema Diskriminierungsrisiken. AI-Bias, das ist ja auch schon so ein bisschen angeklungen. Und also ich habe das in meiner Dissertation, das ist jetzt auch schon 10 Jahre her, erwähnt. Da ging es beispielsweise um die Liste der UN-Terrorverdächtigen. Wenn man erst einmal auf diese Liste der UN-Terrorverdächtigen draufsteht, da stand eine Person drauf, die eben fälschlicherweise da drauf gestanden hat. Und du kannst ja nicht einfach irgendwo anrufen und sagen, ich möchte, dass ich da gelöscht werde, weil es keinen Grund für gibt. Da funktionieren Bankkonten auf einmal nicht mehr. Die gesamte wirtschaftliche Existenzgrundlage wird entzogen. Es werden keine Verträge mehr mit einem Unternehmen oder einem Betreiber eines Unternehmens geschlossen, der eben auf dieser Liste steht. Und auch diese mittelbaren Folgen, ja, die werden auch überhaupt nicht berücksichtigt. Also ethische Risiken, ethische Fragestellungen, weil wir auch eben einen zunehmenden Mangel an menschlicher Kontrolle und Verantwortung haben, indem wir eben zunehmend diese Datenanalyse und Entscheidungsfindung eben im KI-System überantworten als einer Technologie, die wir noch nicht einmal selbst richtig durchdrungen haben und deren Risiken verstanden haben.
Das hast du schön gesagt, Dennis. Ich habe da auch noch ein Beispiel zu diesem Stigma. Ich habe einen Mandanten, der wurde direkt zu Anfang des Ermittlungsverfahrens zum High-Value-Target von Europol gemacht. Reine Grundlage waren SkyCC-Chats, ja, also Chats aus dem Crypto-Messenger, ähnlich wie EncroChat. Du kennst das ja, aber für die Zuschauer nochmal. Es gilt ja in Deutschland die Unschuldsvermutung. Ja, und obwohl dieser Mensch noch nicht rechtskräftig verurteilt war, wurde er direkt zu Anfang des Verfahrens zum High-Value-Target gemacht, was natürlich das ganze Verfahren verändert hat und dementsprechend auch natürlich Stimmung gemacht hat über die Presse etc. etc. Es wird also ziemlich früh ein Stigma abgegeben. Das wollte ich nur erwähnen, aber technisch will ich nochmal drauf zurückkommen und digital forensisch. Wir sehen ja jetzt gerade nochmal als Beispiel die Kryptoverfahren, wie mit dieser ganzen forensischen Frage und Mindeststandards der digitalen Forensik umgegangen wird. Ja, und deswegen ist es ja so wichtig, dass man dann für Palantir eine Regelung findet. Weil momentan ist es so, man bekommt diese Excel-Tabellen mit den vermeintlichen Chats vorgesetzt. Es wird gesagt, dass die Daten über ein Hack in Frankreich durch französische Behörden erlangt worden sind, aber keine Details vom Hack. Und nur anhand investigativer Journalisten und akribischer Anwälte kommt immer mehr zum Tage, wie es auch vor kurzem in der Schweiz durch ein Urteil in Zürich, dass ein Bundestrojaner wohl eingesetzt worden ist, um die Schlüssel der Krypto-Handys abzufangen, ja, was auch diese einseitigen Chats dann vielleicht technisch erklären könnte, die man hat. Aber was ich damit sagen will, man fischt als Strafverteidiger immer im Trüben, man kriegt keine Informationen, überhaupt nichts. Die deutschen Gerichte kümmern sich wirklich aber sie kümmern sich sehr wenig darum, um Aufklärung leider. In Amerika ist es ganz anders. Ich habe ein Verfahren vom Eastern District New York, wo ich die Verteidigung, die Anwälte Corozzo und Lipsman von der Kanzlei Rubinstein und Corozzo unterstütze, die mich damals angefragt hatten, weil es der erste SkyCC-Fall in Amerika war und ich ja hier in Deutschland schon ein paar hatte. Ich arbeite mit denen zusammen, habe einen 79-seitigen Report geschrieben über die Daten, die da zur Verfügung gestellt worden sind vom Gericht an mich zur Überprüfung. Und die nehmen es ernst. In dem Verfahren ist es so, dass der Richter jetzt tatsächlich gesagt hat, wir lassen die Beweise noch nicht zu. Wir wollen es erstmal von der Staatsanwaltschaft erklärt haben, wie ist ein Hack genau abgelaufen. Was sagt denn der Milch da mit dem Urteil aus der Schweiz und dem Bundestrojaner? Klärt das mal auf, ja. Also es wird akribisch nachgeforscht und geschaut, was da los war. Die wollen wissen, wie die Daten von Anfang an in diese Excel-Tabelle reingekommen sind. Und das ist ein Aspekt, der in Deutschland momentan von den Gerichten wirklich bundesweit, und ich habe wirklich schon über 20 von diesen SkyCC-Verfahren alleine schon geführt, komplett totgeschwiegen wird. Wenn ich jetzt Palantir sehe, ja, eine KI-Software, wo man die Architektur nicht kennt, ja, wo fragwürdige Personen, ohne das jetzt weiter ausführen zu wollen, hinter diesem Unternehmen stehen, kann jeder sich mal den Namen Peter Thiele bei Google zu Gemüte führen oder sich bei Spotify den Podcast, die Peter Thiel-Story anhören. Dass man dieser Technik so ein Vertrauen schenkt, ohne die rechtlichen Rahmenbedingungen auch digital forensisch zu schaffen, das macht mir wirklich große Sorge.
Ja, ich halte das auch für ein großes Problem und es ist eigentlich unterstreicht, was ich vorhin gesagt habe. Hier wird das Pferd falsch rum aufgezäumt. Also man überlegt, wir wollen diese Software und die kaufen. Wie bauen wir jetzt die entsprechende Gesetzesgrundlage? Die kommt dann entweder aus den Ministerien, die wiederum diese Sicherheitsbehörden genau beaufsichtigen. Ja, das ist ja oftmals auch etwas absurd. Da gibt es Abteilungen, die sind für die Aufsicht von BKA oder LKA zuständig, sind gleichzeitig, schreiben sie die Gesetze für die und vertreten wiederum deren Interessen auch in den politischen Raum. Also das ist, und jetzt ist das ja eigentlich eine Voraussetzung, wo man sagen würde, dass protokolliert wird, wer betroffen ist durch meine Maßnahmen und dass die betroffene Person das auch sehen kann, ist eigentlich ein Standard des Grundrechtsschutzes, würde man sagen. Das muss entweder halt vorher sein oder jedenfalls danach. Das sagt auch das Bundesverfassungsgericht in sehr, sehr vielen Entscheidungen und weist immer wieder, das ist wieder tatsächlich einer der vielen Punkte, an denen es auch oft dann die Verfassungswidrigkeit gekommen ist, dass diese Informationsrechte nicht vorgesehen sind. Aber die finden sich in den Referentenentwürfen auch nicht und auch oftmals bis ins Parlament nicht. Das heißt, dem Gesetzgeber, alle, die da als Parlamentarier in diesen Gesetzen mitarbeiten, ist das ein ganz zentraler Punkt, so eine gesetzliche Protokollierungspflicht aufzunehmen. Das ist bislang nicht der Fall. Und daran, nur um das noch weiter zu schwimmen, warum das ein Problem ist. Die Ampelregierung hatte das große Paket einer Überwachungsgesamtrechnung. Also einfach mal herauszufinden, an welchen Stellen gibt es denn eigentlich Überwachungsgesetze, Überwachungsmaßnahmen? Wie stark sind wir eigentlich digital und analog überwacht? Um dann erstmal zu schauen zu können, wie groß ist der Grundrechtseingriff, zum Beispiel durch eine neue Maßnahme wie automatisierte Datenanalyse durch Palantir. Und diese Untersuchung, die ist also durch die Exekutive in Auftrag gegeben wurde, die ist dann quasi zum Ende der Amtszeit der Ampel auch noch herausgekommen, allerdings ohne Pressemitteilung. Und die ist vor allem daran gescheitert, dass die meisten Polizeibehörden gesagt haben, mangels einer gesetzlichen Protokollierungspflicht dokumentieren wir überhaupt nicht, wann wir den Staatstrojaner einsetzen. Ich würde das bezweifeln, also dass die es selbst nicht wissen, aber sie haben halt einfach keinen gesetzlichen Zwang dazu, das mit allen denen zu teilen, die das vielleicht kritisch benutzen würden. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich halte das tatsächlich persönlich auch, das ist jetzt vielleicht sehr detailliert, auch eigentlich für einen verfassungsrechtlichen Maßstab. Also ich würde sagen, der müsste auch gelten, wenn es keine gesetzliche Protokollierungspflicht gibt, weil sich das eigentlich aus dem Grundrechtsschutz heraus ergibt. Ich gehe davon aus, dass die künftigen Urteile, die wir in diesem Bereich sind, diesen Aspekt auch noch stärker unterstreicht, weil, ja, stellen Sie sich's vor, Sie stehen da irgendwo nur dabei bei einem Unfall und auf einmal kommen Sie irgendwo anders vor in einem Verfahren und dann sagen, wie kam ich da eigentlich hin? Und dann sagt der Staat, tut mir leid, ist halt Betriebsgeheimnis, wir haben die Lösung nur gekauft. Also es ist so offensichtlich und ich glaube, deswegen ist diese Debatte auch so eindringlich, weil so offensichtlich ist, dass hier gerade etwas sehr Komisches passiert, was mit unseren rechtsstaatlichen und demokratischen Vorstellungen eigentlich nicht vereinbar ist, dass es auch ein politisch eigentlich wahnsinniger Vorgang ist, den wir hier sehen und das trotz auch dieser wirklich ja jetzt mittlerweile lang anhaltenden medialen Aufmerksamkeit die Leute, die die Entscheidung treffen, kein Deut davon abweichen. Also das finde ich schon extrem bemerkenswert. Und das wird auf ganz vielen Ebenen, rechtlich, verfassungsrechtlich, aber auch auf Verteidigungsseite ganz entscheidend sein, zu wissen, was ist bekannt über diese Software, wie arbeitet sie und an welchen Stellen ist sie einfach verfassungswidrig. Und eine redliche Politik würde so vorgehen, dass sie sich erstmal eine Expertenkommission oder was ähnliches, ein Reallabor oder ähnliche Maßnahmen auswählt, dann klärt, wie müssten solche, also was ist der Status quo in der IT der Polizei und dann daraus abzuleiten, wie müsste eine Rechtsgrundlage aussehen, die eben auch mit den Maßstäben von Karlsruhe übereinstimmt. Wir sehen genau das Gegenteil seit Jahrzehnten, dass einfach verfassungswidrig oder bekanntermaßen verfassungswidrige oder jedenfalls sehr nah an die verfassungswidrig hingebaute Vorschriften eingeführt werden, dann mehrere Jahre Überwachungspraxis stattfindet, dann kommt Karlsruhe, geht mal härter dagegen vor, mal weniger hart. In dem Fall wird es sicherlich auch sagen, eure Fahrraddiebstähle mit Hessen-Data zu ermitteln, das ist sicherlich nicht verhältnismäßig, sondern die werden wahrscheinlich wieder irgendein Strafmaß, Mindestmaß einziehen und weitere Dinge. Aber dass das quasi in der Wahrnehmung der Leute, die diese Gesetze schreiben, nicht drin ist oder dass die bewusst bekannte verfassungswidrige Inhalte dort drin lassen oder die verfassungswidrigen oder die Verfassungsmäßigkeit dienenden Vorschriften wieder rausnehmen, das finde ich wirklich politisch hochproblematisch und das sehen wir gerade auch in dem neuen Sicherheitspaket. Die GroKo hat quasi die Vorschrift wieder rausgeholt, die damals in Richtung Palantir oder vergleichbare Software im Sicherheitspaket vor einem Jahr drin standen und haben eigentlich alle Sicherungsmaßnahmen, die das Parlament und im parlamentarischen Prozess, im Ressortabstimmungsprozess wieder rausgenommen, haben genau in die andere Richtung gesteuert. Und dass wir so mit unserer Verfassung, unseren Grundrechten umgehen und immer wieder auf diese gleichen Fehler eigentlich auch machen als Gesellschaft, das halte ich für hochproblematisch. Und es ist nur dadurch zu erklären, dass diese Materie so komplex ist und die Informationslage so problematisch, dass viele Leute gar nicht nachvollziehen, was hier eigentlich gerade passiert. Und dann kommen wir als Experten und gehen quasi auf die Zinnen und sagen, Leute, so kann es auf keinen Fall passieren. So können wir rechtsstaatlich nicht mit digitaler Überwachung umgehen. Und dann wird uns oftmals vorgeworfen, wir würden irgendwie zu arg skandalisieren oder man würde es übertreiben. Aber in der Situation befinden wir uns. Ich sage immer Leuten in Debatten, stellt euch vor, die Stasi hätte so ein Programm gehabt oder eine AfD-geführte Regierung hat so ein Programm oder wer auch immer. Das ist quasi eine Technik, die demokratisch kaum mehr kontrollierbar ist, wenn sie einmal in den Händen der Sicherheitsbehörden ist. Und stellen Sie sich auch nur vor, es heißt, diesen Anschlag haben wir jetzt wegen Palantir verhindert. Dann wird das Ding noch weiter ausgerollt. Und das ist ja auch eine Tendenz, die wir sehr oft sehen. Kennzeichenerfassung. Wir wollen nur eine LKW-Maut. Deswegen müssen wir die Kennzeichen erfassen. Da kommt es irgendwie in bestimmten schlimmen Fällen. Und jetzt quasi ist die Debatte darüber automatisiert, alle Straßen zu überwachen. Ja, das ist die Debatte, in der wir uns befinden. Da müssen wir auf jeden Fall gucken. Eigentlich müsste man halt eine Checkliste haben. Das sind Sicherungsmaßnahmen, die mindestens reingehören in so ein Gesetz. Selbst die sind nicht drin. Und darüber hinaus muss man, glaube ich, auch kreativ werden. Wie kann man solche sehr komplexen, ja, Softwareprogramme tatsächlich überwachen, auch technisch. Tief muss der Staat da eigentlich reinschauen können. Welche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter braucht man dafür eigentlich? Weil so wie es jetzt passiert, da gibt es ein Produkt, komm, wir kaufen es über den Rahmenvertrag, wird schon irgendwie passen. Ja, weil es so kompliziert ist, holen wir uns noch die Mitarbeiter von Palantir, dass die das für uns machen. Und das ist ja eigentlich der geplante Kontrollverlust des Staates über seine eigenen Aufgaben.
Das Sicherheitsnarrativ, ich glaube, das ist ja auch das, was du gerade angesprochen hast, Michael, das ist sehr, sehr einfach zu verkaufen. Und ich war eben neulich auch bei ZDF heute auch in einer Diskussion mit dem hessischen Innenminister zu genau diesem Thema. Und das sind eben immer dieselben Argumente, die seit Jahrzehnten, du hast es ja auch gesagt, Michael, eben wieder aufgewärmt werden. Also wir haben Kapitalverbrechen, wir können ansonsten Kapitaldelikte nicht aufklären. Wir hatten bereits auch in Einzelfällen Erfolge, aber das ist ja nicht der verfassungsrechtliche Maßstab, an dem das Ganze gemessen wird. Also wir sagen ja nicht im deutschen Verfassungsrecht, ja, jedes Mittel ist irgendwie Recht, um am Ende zu irgendeinem Erfolg zu gelangen, sondern wir haben ja einen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, der aus dem Rechtsstaatsprinzip folgt. Und darauf zahlen eben diese ganzen Argumente, die Michael jetzt auch genannt hat, letzten Endes ein. Und was man eigentlich sagen kann, seit dem 11. September 2001, also seit den Anschlägen auf das World Trade Center, auf die Twin Towers, haben wir eine ganz gewaltige Sicherheitsrenaissance gehabt. Nicht nur in den Vereinigten Staaten durch entsprechende Gesetzgebung, wie zum Beispiel den Patriot Act, sondern auch in Deutschland. Und wenn man sich da auch einfach mal anschaut, damals, was im Oktober, November 2001 dem Bundestag an Überwachungsgesetzen, an Sicherheitspaketen, die hießen nämlich damals auch so, dem Bundestag passiert hat, die ursprünglich auch zeitlich limitiert gewesen sind, dann eben, wo diese Limitierung aufgehoben worden ist, da kann man, glaube ich, sehr gut erkennen, dass wir auf einem immer größeren Sediment, kann man, glaube ich, schon sagen, an Überwachungsbefugnissen sitzen. Und je digitaler eben eine Gesellschaft wird, umso größer ist natürlich auch der Wille, dieses Sediment an Überwachungsbefugnissen zu erhöhen. Und es ist schade, dass diese Überwachungsgesamtrechnung gescheitert ist. Ich glaube, anders kann man es nicht formulieren, weil eben auch die entsprechenden Datengrundlagen, die für eine Rechnung erforderlich gewesen wären, um eben diese Variablen auszufüllen, gefehlt haben. Aber was man zunehmend erkennen kann, auch verfassungsrechtlich gesprochen und vor allem datenschutzrechtlich gesprochen, ist, dass Datenerhebung kein Ausnahmefall mehr ist, sondern zum Regelfall wird. Das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung, das ja das Bundesverfassungsgericht im Rahmen des Volkszählungsentscheids vor mittlerweile ja so über 40 Jahren hergeleitet hat, das sagt ja gerade, also Selbstbestimmung über die Daten setzt voraus, dass die Datenerhebung der Ausnahmefall ist und dass es dann Möglichkeiten gibt, Daten zu erheben. Also entweder willige ich ein oder es gibt eben gesetzliche Erlaubnistatbestände dafür. Und dieses Ausnahmemodell hat sich mittlerweile mehr und mehr ins Gegenteil verkehrt. Und wenn wir jetzt natürlich auch sagen, in einem entsprechenden Sicherheitspaket, dass wir dann eben nicht nur sagen, wir haben jetzt sicherheitsbehördliche Datenbanken und haben da möglicherweise Beifang drin, sondern sagen, wir sind in der Lage, digitalen Daten von allen Informationen auszuwerten, die sich im Netz befinden, die frei verfügbar sind, dann sind wir, glaube ich, beim Punkt angelangt, wo man sagen muss, haben wir diese Verhältnismäßigkeit noch, haben wir den Grundsatz noch, dass eben informationelle Selbstbestimmung vorhanden ist, weil die Daten, die viele Leute in Social Media, also egal ob Facebook, Twitter, Instagram und sonstige Medien hochgeladen haben, die wurden nie in den sozialen Medien platziert, damit sie eben sicherheitsbehördlich ausgewertet, analysiert und gespeichert werden können. Und das ist das Problem, was ich ja an der Stelle sehe. Und sollte dieser Weg gegangen werden mit diesem Sicherheitspaket und was ja auch schon in der letzten Legislaturperiode, wie Michael auch schon gesagt hat, aufgegriffen wurde, dann haben wir wirklich ein Problem, dass wir sagen müssen, Datenerhebung ist kein Ausnahmefall mehr, sondern sicherheitsbehördliche Datenverarbeitung allgemein der Bevölkerung ist in Deutschland zu einem Regelfall geworden.
Die Befürworter kommen ja immer mit dem Argument, ohne Sicherheit keine Freiheit, hat man ja schon oft gehört von polizeilichen Vertretern. Aber wenn man sich also die Entwicklung anschaut, auch neue Technologien, die immer mehr aufkommen, bewegen wir uns ja immer mehr dahin, der gläserne Bürger zu werden und halt auch der unbescholtene Bürger, der mit Strafverfahren etc. gar nichts zu tun hat. Habe jetzt letzte Woche was, glaube ich, bei Heise Online gelesen, dass es sogar möglich wäre, jetzt über Störung von WLAN-Signalen quasi in den digitalen Fingerabdruck zu hinterlassen. Wenn ich dann, wenn das stimmen würde, ich kenne mich da nicht so gut aus wie ihr, ich weiß nicht, ob ihr von der Technik ja schon gehört habt, aber wenn sowas, solche Zukunftstechnologien, die noch kommen können, ja, die wirklich jeden Bürger erkennen können, unabhängig von Kameras, über Störsignale im WLAN jetzt, so habe ich zumindest verstanden, das kombiniert mit Palantir, dann schaue ich wirklich in eine grausige Zukunft hinaus, wenn wir nicht endlich dafür gesetzliche Grundlagen bekommen und Einblick bekommen, inwieweit diese Software Befähigung hat, wie diese Software funktioniert und einen Rechtsrahmen um diese Software herum schaffen.
Ja. Also kleiner Filmtipp von mir am Rande, wenn jemand solch eine dystopische Zukunft schauen wollt, schaut euch mal Minority Report an. Ein bisschen älterer Film, Tom Cruise als Hauptdarsteller, aber es geht genau in die Richtung. Also Tom Cruise arbeitet quasi bei der Strafverfolgungsbehörde und die Strafverfolgungsbehörde kann quasi sämtliche Straftaten vorhersehen. Mhm. Ist zwar ein bisschen abgefreakterer Rahmen, wie das Ganze passiert, nicht mit einer KI. Aber es hat gewisse Ähnlichkeiten, gewisse Tendenzen. Also schaut euch das gerne mal an, kleiner Filmtipp von mir an der Stelle.
Für düstere Zukunftsaussichten, ja, Tore?
Ja, richtig.
Das macht Hoffnung. Ja, kommen wir doch zurück zum Thema. Ich glaube, Dennis, du wolltest gerade noch was sagen, als ich hier losgeschossen habe.
Ich hab's vergessen, muss ich gestehen.
Ja, nicht schlimm. Ja. Ja, aber...
Ich kann dazu gerne kurz was sagen. Ich glaube auch, dass die Innenministerien den Sicherheitsbehörden keinen Gefallen damit tun, solche neuen Tools einzuführen auf diese Art und Weise. Denn es unterwandert auch das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in den Staat, der sie eigentlich erschützen soll.
Ich fand dein Beispiel ist auch gerade ganz interessant und spannend hinsichtlich der Verhaltensweisen von Bürgern, ne? Wie sie sich dann anpassen, weil vielleicht Angst haben, da in irgendeiner Form diskreditiert werden zu können. Ja? Dass sich halt quasi die Verhaltensweisen, die Denkweisen der Bürger dann verändert und ein Stück weit Vertrauen in die Behörden verloren geht. Das hast du sehr schön dargestellt gerade. Darf ich an der Stelle noch mal kurz einhaken? Nur noch mal ganz kurz zu diesem Alleinstellungsmerkmal von Palantir. Ne? Ich habe nämlich hier noch mal eine schöne handschriftliche Notiz, die kein Mensch lesen kann, außer ich, von dieser Podiumsdiskussion. Und da hat der Bundesvorsitzende deutscher Kriminalbeamter, Herr Dirk Pegloff, der hat gesagt, dass es keine Alternative geben würde, dass jegliche Alternative ein mindestens 5 Jahre zurückwerfen würde, wenn man die Technik jetzt bräuchte und nicht 5 Jahre darauf warten kann. Dennis, du hast ja vorhin so ein bisschen was erzählt, was es da schon an Forschung gibt. Siehst du das auch so, dass man wirklich 5 Jahre zurückgeworfen werden würde, wenn man jetzt sagen würde, okay, wir warten noch damit, wir wollen lieber was Europäisches und kein amerikanisches Produkt jetzt hier nehmen, was wir nicht richtig kennen. Wir wollen souverän sein und möchten das lieber forcieren. Sind das wirklich 5 Jahre?
Also ich glaube, wenn man allein schon dieses Statement sich anschaut und sagt, wir brauchen jetzt etwas dringend, sofort auf der Stelle, was wir, wenn wir es nicht hätten, 5 Jahre jetzt erstmal selber entwickeln müssen, zeigt eigentlich, dass wenn man sagt, es wird so etwas wie Palantir oder automatisiertes Datenanalyse-Tool benötigt, dass man viel zu spät an der Stelle reagiert hat. Und ich glaube, es ist nicht die Frage, was jetzt wann gebraucht wird oder welches Tool jetzt eigentlich gebraucht wird, sondern die Frage ist, lässt sich dieser Einsatz dieses spezifischen Tools, über das wir ja auch jetzt gerade diskutieren, verfassungsrechtlich rechtfertigen? Darüber müssen wir eigentlich sprechen. Und wir haben ja gesehen, es gibt allenthalben Probleme und auch durchaus evidente Probleme. Und das ist eigentlich die Frage, die wir uns stellen müssen. Und einfach lapidar dann zu sagen, ja, es gibt nichts anderes, deswegen müssen wir jetzt unbedingt verwenden, weil wir ansonsten 5 Jahre zurückgeworfen würden. Das ist meiner Meinung nach der falsche Betrachtungsmaßstab, um das Ganze an der Stelle auch bewerten zu müssen. Und Michael hat es ja eingangs ja auch schon gesagt, wo kommt diese Zahl 5 Jahre her? Also wer hat diese Zahl 5 Jahre in den Raum gestellt? Ich glaube, wenn man mit Vertretern beispielsweise einer CITES sprechen würde, dann würden die nicht sagen, es dauert jetzt zwingend 5 Jahre, bis wir irgendwas im Bereich Datenanalyse-Tools haben, weil es gibt ja auch schon Verfahren, die jetzt zwar nicht so weitreichend sind wie Palantir, aber durchaus technologisch in diese Richtung gehen. Und deswegen halte ich so eine Aussage für sehr mit Vorsicht zu genießen, um es mal so zu formulieren.
Ja, ich finde noch ein anderer Punkt, dass auch der, wir wollen jetzt ganz dringend und schnell Palantir einsetzen. Und du hast es ja schon gesagt, letzten Endes wurde das Ganze quasi verpennt. Deswegen will man das sofort und jetzt haben. Ich glaube, über eine Sache darf man da nicht hinwegsehen. Wir haben seit Jahren ein immer größeres Personalproblem in der Polizei, in der Strafverfolgung. Und das kann auch keine KI-Software dieser Welt lösen. Also ich sag mal, gerade wenn jetzt so eine Software immer mehr Verdachtsfälle von irgendwelchen Straftaten ausspielt, wo sollen denn die Polizisten, die Beamten herkommen, die das Ganze verfolgen?
Ja,
hat sich das mal jemand gefragt?
Das ist ja dasselbe Problem bei der Videoüberwachung, ja, also irgendwo, wo man Kriminalitätsschwerpunkt, ja, genau, das macht die, also überall, ich meine, seit Jahren wird ja auch schon gesagt, wo wir einen Kriminalitätsschwerpunkt haben, die erste Forderung von Sicherheitspolitikern ist, okay, dann müssen wir Kameras installieren, damit eben keine Straftaten mehr begangen werden. Aber das ist kriminalsoziologisch wirklich ein hochinteressantes Problem, weil als Straftäter, wenn wir an Prävention, an Kriminalprävention denken, hält mich eine Kamera nicht von der Begehung einer Straftat ab. Zum einen müssen diese öffentlichen Verkehrsflächen gekennzeichnet werden, wo eine Kameraüberwachung stattfindet, Datenschutzrecht. Das findet sich auch in den Polizeigesetzen der Länder entsprechend wieder. Das heißt, als Straftäter kann ich mich eigentlich darauf einstellen. Wo ist eine Kamera? Wo ist vielleicht ein toter Winkel? Kann ich mich dann möglicherweise vermummen an der Stelle, um meine Straftat zu begehen? Davon lässt man sich jetzt nicht zwingend abschrecken, weil man ja schon weiß, dass man rechtswidrig handelt. Und das ist generell natürlich auch das Problem, wenn wir sagen, wir nutzen Datenanalyse-Tools oder auch AI-gestützte Datenanalyse-Tools zur Kriminalprävention ein, weil die Frage ist, sind wir so schnell, dass man überhaupt da handeln kann? Das ist eine Frage, die nicht einfach so im Raum steht, weil die muss natürlich auch in diese Verhältnismäßigkeitsabwägung, also legitimer Zweck, Geeignetheit, Erforderlichkeit, Angemessenheit, das lernt ja jeder Jurastudent, jede Jurastudentin im ersten Semester. Und diese Grundlagen, die fehlen absolut in der sicherheitsbehördlichen Gesetzgebung. Aber das ist nicht erst seit heute der Fall. Das ist auch nicht erst seit Palantir der Fall. Das ist seit Jahrzehnten eigentlich schon ein gewaltiges Problem. Und am Ende ist es natürlich dann so, dass es am Bundesverfassungsgericht liegt oder am Europäischen Gerichtshof, wenn wir zum Beispiel an die Vorratsdatenspeicherung denken. Das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Aber dass es daran liegt, das Ganze dann wieder als Korrektiv in die richtige Richtung zu rücken. Und das ist eine Entwicklung, die wie vor Jahrzehnten schon angestoßen wurde und äußerst bedenklich ist.
Das Wort alternativlos ist auch, glaube ich, seit Angela Merkels berühmter Rede damals ein bisschen verbrannt in Deutschland. Umso brisanter, dass man das jetzt gerade im Fall von Palantir schon wieder herausholt. Ja, tendenziell sehen wir auch ein bisschen natürlich den Bereich Meinungsfreiheit, glaube ich, durch den Einsatz von Palantir in Gefahr. Ich meine, wir haben jetzt schon Meldestellen, da müssen immer noch Menschen zumeist proaktiv vorgehen, um einen Post oder ein Bild oder irgendwas in den sozialen Medien zu melden. Aber auch da haben wir natürlich den Fall, bist du da einmal so im Raster drin, bist du vielleicht ganz schnell in der Palantir-Software auch mit, ein Teil davon. Und dann reden wir vielleicht davon, dass jemand, der wirklich seinen Unmut in den sozialen Medien geäußert hat und vielleicht darüber über die Stränge geschlagen ist, ganz schnell verdächtigt wird, vielleicht etwas Größeres begangen zu.
Und der Verfassungsschutz steht plötzlich von der Tür um 6 Uhr morgens.
Die Fälle hatten wir jetzt schon und gut, wir können natürlich jetzt nicht wissen, ob da nicht Palantir vielleicht auch schon eine Rolle gespielt hat. Offiziell natürlich nicht, aber die Tendenz dazu wird natürlich immer mehr, wenn wir das vielleicht deckend ausrollen.
Wir kommen ja jetzt langsam zum Ende unserer Sendung, wollen eure Zeit ja nicht überstrapazieren, aber eine wichtige Frage haben wir abschließend noch. Wir hätten gerne von euch nochmal ein Statement gehabt. Überschrift Nutzen versus Überwachung. Was ist deine Meinung denn? Ich würde dir zuerst das Wort geben. Nutzen versus Überwachung. Was überwiegt dir?
Du hattest ja, glaube ich, eben schon dieses Zitat, ohne Sicherheit, keine Freiheit oder sowas. Also das hatte ich auch in meiner Dissertation tatsächlich ähnlich aufgegriffen. Also in dem Sinne, dass es nicht das eine oder andere gibt. Also diejenigen, die sagen, es ist absolut Sicherheit oder Freiheit, die verdienen weder das eine noch das andere. Das heißt also, wir leben in einem Rechtsstaat und Rechtsstaat bedeutet natürlich, dass alle Interessen zueinander in Ausgleich gebracht werden müssen. Und ich glaube, das ist ganz gut auch deutlich geworden anhand dieser Situation. Und es gibt kein super Grundrecht auf innere Sicherheit. Das ist ja manchmal das, was so ein bisschen verargumentiert wird, dass innere Sicherheit über allen anderen Belangen steht, weil, wie du es auch gesagt hast, wenn wir im Inneren nicht sicher sind, dann können wir am Ende alles nicht mehr machen. Aber wenn wir sagen, die innere Sicherheit überwiegt alles, dann werden damit natürlich zwangsläufig auch alle anderen Grundrechte entwertet, weil sie eben durch diese innere Sicherheit überdominiert werden. Das ist eben diese Debatte, die man zurzeit eigentlich führen müsste. Also es ist eigentlich eine viel, viel generellere Debatte, die sich eben nicht nur anhand eines Datenanalyse-Tools oder anhand KI-gestützter Datenauswertung orientiert, sondern generell eine sicherheitspolitische Debatte ist, die ganz neu aufgezogen werden müsste. Ich bin nicht optimistisch, dass es der Fall sein wird, also nicht unter dieser aktuellen Bundesregierung, aber ich glaube auch nicht unter zukünftigen Bundesregierungen, weil wir auch schon die verschiedensten Konstellationen hatten, wo es genügend Gelegenheit gegeben hätte, um eine solche sicherheitspolitische Debatte neu zu starten. Deswegen sehe ich dem Ganzen eher pessimistisch, muss ich ehrlicherweise sagen, entgegen und gehe nach wie vor davon aus, dass jetzt wieder es immer stärker eben in Richtung einer Entwertung der digitalen Bürgerrechte geht, in einen Ausbau des digitalen Überwachungsstaates und in ein zunehmend auch technokratisch geprägtes Staatsverständnis, weil man meint, man muss bestimmte Technologien einsetzen, weil es allein durch den Einsatz von Technologien gelingt, Kriminalprävention zu betreiben und Strafverfolgung effektiver zu gestalten. Aber ich halte das für einen Holzweg.
Genau, aus der historischen Verantwortung kann man sagen, während den Anfängen, ja, damals wie heute, unser aller Freiheit ist betroffen. Ja, Dennis und Michael, vielen Dank. Tore, auch dir, ja, fürs Leiten durch die heutige Folge.
Kein Problem.
Euch beiden nochmal danke für eure Zeit. War wieder ganz toll, sich mit euch zu unterhalten. Dennis, wir kannten uns ja schon. Michael, auch mit dir heute wirklich sehr informativ. Wird unsere Zuhörer und Zuschauer sicherlich freuen, euch beiden zu lauschen. Vielen Dank dafür und euch noch eine gute Restwoche.
Dankeschön, Dank, ebenso. Dennis. Macht's gut.
Vielen Dank, tschüss. Michael.
Macht's gut.
Ciao.